Das älteste aller Adventslieder. Welches ist das bekannteste aller Adventslieder? Keine Frage. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Dieses Lied findet sich in allen christlichen Gesangbüchern. Ob das evangelisch ist oder katholisch, ob das reformiert ist oder lutherisch oder freikirchlich, das ist das Adventslied. Welches ist das schönste aller Adventslieder? Da lässt sich natürlich drüber streiten. Für mich ist es keine Frage. Ich behaupte einfach mal, das ist das schöne Lied von Paul Gerhardt. Wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? Und welches ist das älteste aller Adventslieder? Das lese ich Ihnen jetzt mal vor. Es ist ungefähr 3000 Jahre alt. Es stammt von dem israelitischen König David und es steht im Liederbuch nicht der reformierten Kirche, nicht der freien Kirchen, es steht im Liederbuch des Alten Testaments in den Psalmen. Psalmen heißt ja eigentlich einfach Lieder, Lobgesänge. Und es ist der Psalm 24, den schauen wir uns jetzt miteinander an. Könnte jemand mal noch das drehen hier, das ich sehe? Danke. Ein Lied Davids. Achtet mal drauf, dieser Psalm, er ist nicht sehr lang, der besteht aus drei Strophen. Lieder bestehen ja immer aus Strophen. Er hat drei Strophen, sind unterschiedlich lang und jede Strophe handelt eigentlich von ganz etwas anderem. Die erste Strophe, die sagt, die handelt davon, dass alles Gott gehört. Dem Herrn gehört die ganze Erde mit allem, was darauf lebt. Er hat sie fest gegründet über dem Wasser und ihre Fundamente auf den Grund des Meeres gelegt. Jetzt Strophe 2. Strophe 2 handelt davon, sagt, wer zu Gott kommen kann und mit seinem Segen rechnen darf. Wer hat Zutritt zum Berg des Herrn? Was für Menschen dürfen den heiligen Boden betreten? Nur Menschen, die unschuldige Hände haben und ein reines Gewissen. In ihren Herzen gibt es keine Falschheit und von ihren Lippen kommt nie ein Meineid. Der Herr wird sie segnen und ihnen Hilfe senden, so wie er es den Seinen zugesagt hat. So sind die Menschen, die nach Gott fragen und in seine Nähe kommen dürfen. So sind die wahren Nachkommen Jakobs. Und jetzt die Strophe 3. Die Strophe 3 handelt von der Ankunft eines Königs. Öffnet euch weit, ihr ehrwürdigen Tore. Der König will einziehen, dem alle Macht gehört. Das ist jetzt nach Gute Nachricht so übersetzt. Bei Luther heißt dieser Anfang der Strophe so, macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Und dann geht es so weiter. Wer ist dieser mächtige König? Es ist der Herr, der Starke und Gewaltige. Der Herr, der Sieger in jedem Kampf. Das wird jetzt nochmal wiederholt. Öffnet euch weit, ihr ehrwürdigen Tore. Der König will einziehen, dem alle Macht gehört. Oder nochmal mit Luther, macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Wer ist dieser mächtige König? Es ist der Herr über Himmel und Erde. Er ist der höchste König. Ihm gehört alle Macht. Ich glaube, Sie wissen jetzt, warum ich diesen Psalm 24 ein Adventslied nenne. Dieser Psalm liefert die Basis für dieses bekannteste aller Adventslieder. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Und wenn man eben die Luther-Übersetzung vor sich hat, auf die das Lied ja aufbaut, dann springt das unmittelbar ins Auge. Das ist ganz eindeutig, dieses Lied Macht hoch die Tür ist nach diesem Psalm gedichtet. Wir schauen uns jetzt zuerst den Adventspsalm an, 24, und gegen Ende dann auch noch ein bisschen dieses Adventslied. Ich habe gesagt, der Psalm besteht aus drei Strophen. Und das Merkwürdige ist, wenn man ihn so das erste Mal liest, dass man den Eindruck hat, die drei Strophen, die haben gar nicht viel miteinander zu tun. Die sind wie so aneinander geklebt, als wären es drei einzelne kleine Lieder gewesen. Und doch gehören sie zusammen und das werden wir im Laufe der Zeit entdecken. Wir fangen mal ganz hinten an. Wir zäumen das Pferd am Schwanz auf. Strophe 3. Was spielt sich hier ab? Macht die Tore weit. Was ist da für eine Situation? Da kommt ein König an. Ein König kommt nach Jerusalem. Mal eine kleine Frage. Angenommen, der Bundespräsident der Schweiz kommt nach Zürich. Wo war er dann vorher? Die Frage mag Ihnen sonderbar erscheinen, aber ich stelle sie trotzdem mal. Wenn der Bundespräsident nach Zürich kommt, wo war er dann vorher? In Bern? Ist nicht gesagt. Vielleicht war er auf dem Weg hierher. Vielleicht hat er eine Stippvisite in Luzern gemacht. Oder viel schlimmer, vielleicht hat er erst die Basler mit einem Besuch beehrt. Wo ist der Bundespräsident, bevor er nach Zürich kommt? Nun, wenn wir das nicht mit Sicherheit sagen können, wo er war, dann können wir etwas anderes mit absoluter Sicherheit sagen, nämlich wo er nicht war. Er war nicht in Zürich. Haha, denken Sie, das ist ja logisch. Wenn er nach Zürich kommt, dann kann er nicht schon in Zürich sein. Klar, recht haben Sie, das ist unter uns Menschen so. Soweit es uns Menschen betrifft, können wir nicht schon da sein, wo wir erst hinkommen wollen. Aber unser Psalm handelt von Gott. Und bei Gott ist das völlig anders. Wo war Gott, bevor er nach Jerusalem kam? Er ist ja der König, der hier einzieht. Wo war Gott, bevor er nach Jerusalem kam? Er war in Jerusalem. Gott war auch in Bethlehem und in Beersheba. Er war auch in Damaskus und in Babylon. Gott war allgegenwärtig. Gott ist allgegenwärtig. Und da liegt, glaube ich, der Grund für die erste Strophe. Das ist der Grund oder zumindest ein guter Grund, wieso David den Psalm so überraschend mit dem Hinweis beginnt, dass Gott die ganze Welt gehört. Die Erde mit allem, was darauf lebt, das Meer mit allem, was sich darin bewegt, das ganze Universum. Wenn Gott nach Jerusalem kommt, dann nicht, weil er mal sehen will, wie es in Jerusalem so zugeht, was dort für Bauwerke stehen, was für Menschen dort leben, das weiß Gott alles längst. Gott ist überall zugegen, sein Geist durchdringt die ganze Schöpfung. Darin unterscheidet sich Gott von uns Menschen. Wir müssen immer erst wohin reisen, wenn wir wissen wollen, was dort so läuft. Gott ist schon da. Das unterscheidet Gott aber auch von den Göttern. Ob das jetzt die Götter der Griechen sind oder die Götter der Römer oder die Götter der Germanen oder der Hindus oder die Götter der Assyrer oder Babylonier oder der Kananiter, also die Götter der damaligen Zeit, die Götter der Völker um Israel her. Keiner von diesen Göttern war allmächtig. Keiner war allgegenwärtig. Keiner war allwissend. Jeder herrschte über ein bestimmtes Territorium, einen bestimmten Lebensbereich. Die heutigen Götter ganz genauso. Der Götze des Geldes, der beherrscht nur einen Bereich. Der Götze des Sex, der beherrscht nur einen Bereich. Alle diese Götter, die sind begrenzt in ihrem Machtbereich. Im Alten Testament wird mal berichtet, wie der Prophet Elia gegen die Baalspriester antrat. Das waren die Priester der obersten kananitischen Gottheit Baal. Sie kennen die Geschichte, 1. Könige 18. Ein Contest, würde man heute sagen. Ein Contest, wer der mächtigere Gott ist. Israels Gott oder Baal? Welcher Gott kann Feuer vom Himmel fallen lassen? Erst tritt Baal an und es tut sich nichts. Die Baalspriester ritzen sich vor Verzweiflung blutig. Und Elia spottet, vielleicht musste euer Gott mal dringend weg oder ist auf Reisen gegangen. Sehen Sie, da haben wir es. Er musste mal weg, er ist auf Reisen gegangen. Baal kann nicht überall gleichzeitig sein. Der Gott Israel kann. Der ist da. Und wie Elia dann zu ihm betet, fällt Feuer vom Himmel. Gott gewinnt den Contest. Das musste sich Israel immer wieder klar machen. Unser Gott ist der Gott der ganzen Welt. Auf dem Papier sieht das ja anders aus. Da redet man von Gott Israels und dann redet man von den Göttern der anderen Völker. Und scheinbar stehen die nebeneinander. Scheinbar ist der Gott Israels für Israel zuständig und der Gott Moabs für Moab und der Gott Ammons für Ammon. Und wenn man ins Exil nach Babylon geschickt wird, wie das Israel passierte, dann ist man vom Land Israel getrennt und damit vom Gott Israels. Oh nein, sagt Gott, mein Arm reicht auch bis Babylon. Ich werde euch von dort zurückholen. Ich lenke die Gedanken des Perserkönigs, damit er ein Edikt verfasst und euch erlaubt, nach Israel zurückzukehren. Meine Macht reicht bis ins Zentrum des Weltreichs, bis in die Paläste der Kaiser und Könige, bis in die Köpfe und Herzen der Herrscher. Und eben genau das ist es, was David am Anfang des Psalms sagt. Dem Herrn gehört die ganze Erde mit allem, was darauf lebt. Der muss nicht erst durch das Weltall reisen, um nach dem Rechten zu sehen. Er erfüllt das ganze Weltall mit seiner Gegenwart und seiner Macht. Und deshalb muss Gott nicht erst nach Jerusalem pilgern. Er ist bereits in Jerusalem. Ja, damit stehen wir natürlich vor einer neuen Frage. Wenn Gott bereits in Jerusalem ist, wieso sagt dann unser Psalm, er will in Jerusalem einziehen? Er steht vor den Toren und klopft sozusagen an. Was soll denn damit gesagt werden? Ich glaube, jedes Mal, wenn die Bibel sagt, Gott kommt, dann bedeutet das, er kommt mit einer ganz bestimmten Absicht. Er ist ja eigentlich schon da, aber er kommt, das heißt so viel wie, jetzt gibt er sich zu erkennen. Jetzt lässt er etwas von seiner Macht erfahren. Das kann negativ sein, wenn Gott kommt, um Gericht zu halten. Aber das kann auch sehr positiv sein, wenn er kommt, um mit uns zu reden, um uns seine Liebe zu zeigen, um uns in einer Notlage zu helfen. Und damit entsteht gleich die nächste Frage. Was war denn damals Gottes Absicht? Kam er zum Gericht? Kam er aus Liebe? Und woher wusste David überhaupt, dass Gott vor den Toren der Stadt steht? Gott ist ja nicht einfach sichtbar. Das ist ja nicht ein irdischer König. Und doch sagt er, Gott steht vor den Toren. Öffnet euch weit, ihr ehrwürdigen Tore. Der König will einziehen, dem alle Macht gehört. Gott will also mitten in Jerusalem in ganz besonderer Weise zugegen sein. Er will die Stadt und das Land seine Größe und seine Gnade erfahren lassen. Woher weiß David das? Und sehen Sie, da muss ich ein bisschen zurückgreifen. Höchstwahrscheinlich steht hinter diesem Psalm das, was in 2. Samuel 6 berichtet wird. Nämlich, dass David die Bundeslade nach Jerusalem holte. Die Bundeslade, die gehörte zur Stiftshütte. Die Stiftshütte, das war jenes heilige Zelt, das die Israeliten am Berg Sinai, nachdem sie aus Ägypten ausgezogen waren, bauten. Gott hatte Mose das Gesetz gegeben und die Anleitung zum Bau der Stiftshütte. Zu diesem Zelt gehörte ein Vorplatz und das Zelt bestand selber aus dem Heiligtum und dem Allerheiligsten. Und im Allerheiligsten befand sich die Bundeslade. Ein Kasten, wie ihr hier seht, ein Kasten aus Akazienholz mit Gold überzogen. Auf seinem Deckel zwei eine Art Engelsgestalten, Kerube, wie das heißt. Und in seinem Innern die beiden Gesetzestafeln, ein Gefäß mit Manna und der Stab des Hohenpriesters Aaron. Diese Bundeslade im Allerheiligsten war sozusagen der Treffpunkt zwischen Gott und Mose gewesen. Hier teilte Gott mit, was sein Wille war. Mal die nächste Folie. Da sagt Gott in 2. Mose 25 sozusagen im Vorblick auf die Bundeslade, dort will ich dir begegnen. Von der Deckplatte aus, von der Stelle zwischen den beiden Keruben werde ich mit dir reden und dir alle Anweisungen für das Volk Israel geben. Oder dann noch eine Stelle, jetzt im Rückblick, 4. Mose 7, da heißt es folgendermaßen, als Mose in das heilige Zelt trat, um mit dem Herrn zu reden, hörte er die Stimme des Herrn von der Lade her, in der das Bundesgesetz aufbewahrt wurde. Sie ging von der Stelle zwischen den beiden Keruben aus, die sich auf der Deckplatte der Lade befanden. Seit da war die Bundeslade gewissermaßen das Symbol für Gottes Gegenwart unter seinem Volk und das Symbol dafür, dass er seinem Volk helfen wollte, zu ihm reden wollte, ja, bei ihm war. Geh nochmal zurück, die Folie vorher. Die mit dem Bild. Die Bundeslade war nicht nur der Treffpunkt, sozusagen der Ort, wo Gott redete, sie war noch mehr. Am großen Versöhnungstag, dem Yom Kippur, wurde für die Sünden des Volkes ein Ziegenbock geschlachtet. Und mit dem Blut dieses Ziegenbocks ging der hohe Priester ins Allerheiligste und strich etwas von dem Blut auf den Deckel der Bundeslade. Und damit war die Schuld Israels gesühnt. Gott vergab den Israeliten ihre Sünden. Und aus diesem Grund bekam der Deckel, wo die beiden Kerube drauf sind, den Namen Sühnedeckel. Das heißt im Hebräischen Kaporet, das hängt zusammen mit dem Wort Yom Kippur, Kaporet. Und im Griechischen heißt das Hilasterios, Hilasterios, der Sühnedeckel. Ich sage das deshalb, weil wir nachher nochmal darauf zurückkommen. Die Bundeslade war also nicht nur der Inbegriff von Gottes Gegenwart, sie war auch der Inbegriff von Gottes Gnade. Und diese Bundeslade brachte David nun nach Jerusalem. Nachdem Moses sie am Berg Sinai hatte bauen lassen, war die 40 Jahre lang mit den Israeliten der Wüste umhergezogen. Dann hatte sie mit ihnen den Jordan überquert, war in das Land eingezogen, das Gott seinem Volk versprochen hatte. Und dort war sie immer wieder an einem anderen Ort stationiert. In Gilgal, in Bethel, in Shiloh, in Bet-Shemesh und zuletzt 20 Jahre lang in Kirjat Jearim. In der Zwischenzeit war David König geworden. In der Zwischenzeit hatte David die Stadt Jerusalem erobert, die gehörte bis dahin ja einem heidnischen, kanaanitischen Volksstamm, den Jebusitern. Und David hatte Jerusalem zum Zentrum seines Reiches gemacht, zur Hauptstadt Israels. Und jetzt, sagte sich David, jetzt, wo feststeht, wo unsere Hauptstadt ist, jetzt hole ich die Bundeslade nach Jerusalem. Ab jetzt soll Gott in Jerusalem wohnen, auf dem Zionsberg, dort, wo dann später sein Sohn Salomo den Tempel bauen würde. Gesagt, getan. Und jetzt kannst du weiterblättern. Ja, jetzt in 2. Samuel 6 heißt es dann, es ist viel länger der Abschnitt, müsst ihr mal nachlesen, was da alles passiert. Aber zum Schluss heißt es dann, so überführten David und alle Israeliten die Lade des Herrn unter Jubelgeschrei und dem Schall der Widerhörner hinauf nach Jerusalem. Und höchstwahrscheinlich beschreibt unser Psalm 24 genau das. Er handelt genau davon. Eigentlich genau von diesem Moment, wo man vor den Toren Jerusalems ankommt. Jetzt zieht Gott selber mit seiner Macht und seiner Gnade in Jerusalem ein. Was für eine Freude, was für ein Fest. Gottes Ankunft, Gottes Advent. Advent heißt ja Ankunft. Es steht also die Prozession vor den Stadtmauern von Jerusalem, vor den Stadttoren. Öffnet euch weit, ihr ehrwürdigen Tore. Der König will einziehen, dem alle Macht gehört. So wird im Psalm gerufen. Stadttore sind ja dazu da, dass die Menschen aus- und eingehen können. Aber Stadttore sind auch dazu da, dass nicht jeder hinein darf. Wenn der Feind anrückt, dann schließt man die Tore. Das ist die Verantwortung der Torwächter. Die entscheiden darüber, wer eingelassen wird und wer nicht rein darf. Und deshalb rufen jetzt die Tore, die Torwächter oder die Tore, die rufen zurück, wer ist denn da vor der Tür? Wer ist denn dieser mächtige König? Im Grunde rufen ja die Torwächter, aber im Psalm sind es die Tore selbst, die so rufen, die sind sozusagen personifiziert. Dichterische Freiheit, dichterische Schönheit. Wir lassen nicht jeden ein. Wer begehrt hier Einlass, Freund oder Feind? Und jetzt kommt die Antwort. Man hat den Eindruck, das ganze Volk ruft gemeinsam, es ist der Herr, der Starke und Gewaltige, der Herr, der Sieger in jedem Kampf. Und dann wiederholt sich das Ganze nochmal, damit alle Einwände und alle Zweifel ausgeräumt sind. Wieder erst die Aufforderung, öffnet euch weit, ihr ehrwürdigen Tore, der König will einziehen, dem alle Macht gehört. Und dann die Rückfrage, wer ist dieser mächtige König? Und die Antwort, es ist der Herr über Himmel und Erde. Es ist der höchste König, ihm gehört alle Macht. Öffnet euch weit, ihr ehrwürdigen Tore. Das übersetzt die gute Nachricht so. Wörtlich heißt das ein ganz bisschen anders, nämlich folgendermaßen. Erhebt eure Häupter, ihr Tore, erhebt euch, ihr ewigen Pforten. Das ist viel intensiver, als wie es die gute Nachricht sagt. Nicht nur öffnen sollen sich die Tore, das reicht nicht. Sie sollen ihre Häupter erheben, sozusagen sich emporrecken, den Türsturz, den Balken oben am Tor, den sollen sie quasi in die Höhe stemmen. Ja, warum denn? Ja, weil sie zu klein wären. Die großen Stadttore sind ja sowieso größer als normale Türen. Aber selbst die großen Stadttore wären zu klein für den, der einziehen will. Für den König, der heute die Stadt betreten möchte, ist selbst dieser riesige Durchlass der Stadttore noch zu eng. Die Tore müssen sich weiten, nach links und rechts, nach oben, ihren Rahmen sprengen. Der Durchgang kann nicht groß genug sein. Ein wunderbares Bild für die Größe Gottes, für die Größe dieses Königs, der jetzt einziehen will. Macht hoch die Tür. Das Adventslied sagt das sehr gut. Luther hat das sehr gut übersetzt. Macht hoch die Tür, das klingt ja eigenartig. Wie macht man eine Tür hoch? Aber genau das ist gemeint. Mach sie noch größer. Stemm den Türsturz nach oben, damit Gott Platz kriegt und wirklich in die Stadt kann. Es ist eben der große Gott, der das ganze Weltall füllt. Ja, jetzt muss ich natürlich fragen, was hat denn das alles mit Advent zu tun? Mit unserem Advent, mit Weihnachten? Das ist gar nicht so schwer. Gott kam eben nicht nur damals und er kam nicht nur ja nach Jerusalem. Gott kommt immer wieder. Ich habe ja gesagt, Gott ist grundsätzlich da. Aber er kommt Und das drückt aus, er will seine Macht und seine Liebe unter Beweis stellen. Immer wieder, wenn er das tut, kommt Gott. Und am allerdeutlichsten, am allerintensivsten hat Gott das getan, als er Mensch wurde. Das ist die Ankunft Gottes schlechthin. Das ist der Advent. Es gibt keinen größeren Beweis für Gottes Gegenwart, keinen größeren Beweis für Gottes Liebe. Jesus bringt uns die ganze geballte Ladung der Liebe Gottes. Keiner hat uns Menschen je so lieb gehabt wie Jesus. Keiner war wie er bereit, unsere ganze Schuld auf sich zu nehmen und ihretwegen als Unschuldiger sein Leben zu lassen. Keiner war dazu bereit und keiner war dazu imstande, an unserer Stelle zu sterben, an unserer Stelle die Strafe für die Sünden zu tragen. Nicht? Ich sagte, dieser Deckel der Bundeslade, der war im Alten Testament der Ort, wo die Sühnung geschieht, wo Vergebung geschieht, weil das Blut des Opfers dran gestrichen wird. Und wo ist im Neuen Testament dieser Ort? Wir haben die Bundeslade ja nicht mehr. Wo ist dieser Ort, wo Sühnung geschieht? Römer 3, Vers 23 sagt etwas ganz Interessantes, 3, Vers 25 sagt etwas ganz Interessantes. Dieser Ort ist Jesus. Römer 3, Vers 25 heißt wörtlich so: Ihn, Jesus Christus, hat Gott öffentlich oder für alle zugänglich als Sühneort hingestellt. Und hier steht genau dieses Wort, das wir von der Bundeslade kennen, vom Sühnedeckel, Hilasterion. Vorher hieß es Hilasterios, hier steht jetzt Hilasterion. Der Unterschied ist minimal, das eine ist maskulin, das andere ist neutrum. Das ist noch ganz raffiniert. Maskulin ist ein konkreter Gegenstand, das ist der Deckel. Und neutrum ist sozusagen etwas neutraler, das kann der Gegenstand sein, das kann ein Sühnemittel sein, das kann ein Sühneort sein. Das lässt sozusagen ein bisschen offen und Jesus ist ja nicht ein konkreter Deckel, Jesus ist einfach das Sühnemittel. Aber es ist der gleiche Begriff und wird angespielt auf diesen Deckel von der Bundeslade. Und jetzt heißt es, wir brauchen nicht mehr diesen Ort im Allerheiligsten des Tempels. Wir gehen zu Jesus, das ist der Ort, wo Sühnung und Vergebung geschieht. Die Bundeslade, die war im Allerheiligsten versteckt. Da konnte nur der hohe Priester einmal im Jahr zu. Nur ihm war sie zugänglich. Jesus ist allen zugänglich. Jeder kann zu Jesus gehen, um Vergebung bitten, um Befreiung von Bindungen, um einen neuen Start in ein neues Leben. Und deswegen ist es völlig okay, wenn unser Adventslied die Worte von Psalm 24 nimmt und auf Jesus anwendet. Macht die Tore weit und die Türen hoch, damit der König der Herrlichkeit einzieht. Jetzt scheint es aber doch einen Unterschied zu geben, und zwar einen beträchtlichen Unterschied. Im Psalm kommt Gott ja als König. Und wie kommt Jesus an Weihnachten? Als hilfloses Baby. Nichts mit starker Gott. Maria muss ihn in Windeln wickeln, damit er nicht friert. Und Josef muss ihn auf ein Maultier setzen und mit ihm nach Ägypten fliehen, damit König Herodes ihn nicht umbringt. War Jesus also ein Bettelkind, ein Flüchtlingsjunge? Nein, Jesus war wirklich ein König. Bloß er kam zunächst mal sozusagen inkognito. Eigentlich begriff bloß seine Mutter am Anfang so ein bisschen was davon, dass ihr Kind ja in Wirklichkeit ein Prinz war. Ein Sohn des größten Königs, des höchsten Gottes. Die anderen haben in Jesus einfach einen x-beliebigen Mann gesehen. Noch dazu aus Galiläa, aus einer verachteten, bäuerlichen, beinahe heidnischen Landstrich. Ungefähr 33 Jahre später kam Jesus ein weiteres Mal an. Wieder eine Art Advent. Er zog in Jerusalem ein. Und für einen Augenblick konnte man denken, jetzt ist er endlich der König, den sich die Leute wünschten. Er ritt auf einem Esel, die Menschen breiteten ihre Mäntel auf dem Boden vor ihm aus, sie schwenkten Palmzweige, jubelten ihm zu. Advent in Jerusalem. Und dann war er doch nicht der erwartete König. Eine Woche später haben die gleichen Leute Jesus ans Kreuz nageln lassen und ihn sterben lassen wie einen Verbrecher. Aber Jesus war trotzdem ein König, auch wenn er da wie ein Sklave hängt. Er hat kurz vor seinem Todesurteil zu Pilatus gesagt, ich bin ein König, aber das Reich, dessen König ich bin, ist nicht von dieser Welt. Nun, Jesus blieb ja nicht im Grab. Gott holte ihn von dort raus. Jesus ging in den Himmel. Und 50 Tage später kam er ein weiteres Mal, wieder ein Advent, diesmal in Gestalt des Heiligen Geistes, sozusagen sein Stellvertreter. Der Pfingstadvent. wieder eine Manifestation von Gottes Macht und Gnade. Und Jesus wird noch einmal kommen, der Wiederkunftsadvent. Und dann wird wirklich bei niemand mehr ein Zweifel bestehen, dass er der König ist. Dann werden alle Geschöpfe im ganzen Universum dieselbe Antwort geben. Wenn gefragt wird, wer ist dieser mächtige König? Dann werden alle sagen, es ist der Herr über Himmel und Erde, der Sieger in jedem Kampf. Und übrigens kommt dann Jesus nicht mehr, um Sünden zu vergeben. Dann kommt er, um unser irdisches Leben auszuwerten. Wer hat ihm vertraut? Der darf dann für immer mit ihm leben. Wer hat ihn verworfen? Der bleibt dann für immer von ihm getrennt. Es gibt also viele Advente. Ich habe jetzt eigentlich nur die größten aufgezählt. Immer wenn Gott kommt, ist das ein kleiner Advent, eine kleine Ankunft. Aber ich glaube, zu Weihnachten feiern wir den allerschönsten Advent. Den, der für uns Menschen am allerwertvollsten ist. Denn eben mit dem Kommen von Jesus als Kind in der Krippe hat die große Wende begonnen. Die Wende zu unserem Glück. Ich möchte jetzt gerne noch einen kleinen Blick auf das Adventslied werfen. Macht hoch die Tür. Eben dieses Lied, das so unmittelbar mit dem Psalm zusammenhängt. Das geht nicht sehr lange, aber ich möchte Sie noch auf 2, 3 Sachen aufmerksam machen in diesem Lied. Ich weiß, die Worte sind zum Teil altertümlich und wirken auf uns manchmal beinahe kitschig. Zweiglein der Gottseligkeit und solche Sachen. Aber es ist ja auch wirklich ein altes Lied, ein Lied aus dem 17. Jahrhundert, genauer aus dem Jahr 1623. Es stammt von Georg Weisel, das war ein lutherischer Pastor in Königsberg in Ostpreußen. Und wenn man sich die Mühe macht und die Strophen ein bisschen unter die Lupe nimmt, dann entdeckt man einige überraschende Dinge. 3 Sachen will ich Ihnen noch zeigen. Erstens mal, Gott wird als der trinitarische Gott vorgestellt, also der dreieine Gott. Strophe 1, ganz am Schluss, gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer, reich von Rat. Gott als der Schöpfer, Gott der Vater. Dann Strophe 2, am Schluss, gelobet sei mein Gott, mein Heiland, groß von Tat, mein Retter, Heiland ist Retter, Jesus Christus, Gott der Sohn. Und dann Strophe 3, gelobet sei mein Gott, mein Tröster, Früh- und Spättröster oder Beistand, das ist die Person des Heiligen Geistes, die Jesus sozusagen als seinen Stellvertreter angekündigt und geschickt hat. Also der Heilige Geist. Hier haben wir sehr schön in den 3 Strophen den dreieinen Gott. Und dann gucken wir Vers 4 an, da wird alles zusammengefasst. Gelobet sei mein Gott, am Schluss voll Rat, voll Tat, voll Gnad. Da wird aufgegriffen, was die 3 Verse vorher sagten. Voll Rat war Gott der Schöpfer, voll Tat war der Heiland und voll Gnad der Tröster, der Heilige Geist. Der dreieine Gott kommt zu uns. Der Vater kommt zu uns, der Sohn kommt zu uns, der Heilige Geist kommt zu uns. Jeder hat sozusagen seinen Advent. Gott hat seinen Advent im Alten Testament mit der Bundeslade gehabt. Jesus im Neuen Testament zu Weihnachten, der Heilige Geist zu Pfingsten. Und natürlich sonst noch x-mal. Jetzt das Zweite, woher kommt Gott? Nein, wohin kommt Gott? Gehen wir mal zu Vers 3. Ja, o wohl dem Land, o wohl der Stadt, so diesen König bei sich hat, wohl allen Herzen insgemein, da dieser König zieht ein. Merken Sie, Land, Stadt, Herzen. Der Kreis zieht sich immer enger, wird immer persönlicher. Es genügt nicht, wenn ein Land sozusagen christianisiert wird. Es genügt auch nicht, wenn eine Stadt ihre Tore öffnet und lutherisch wird oder reformiert oder freikirchlich. Das Ziel ist erst erreicht, wenn der einzelne Mensch sein Herz öffnet, wenn er gewissermaßen das Tor seiner Gedanken und die Tür seines Wollens für das Evangelium öffnet, wenn er Jesus in sein eigenes Leben einziehen lässt. Erst dann ist Gott mit uns am Ziel. Erst dann ist er wirklich angekommen. Das ist dann die ganz persönliche Adventsfeier jedes Einzelnen. Und das entspricht übrigens jetzt der 2. Strophe von Psalm 24. Vielleicht haben Sie es noch im Kopf. Der bestand ja aus 3 Strophen. Die erste mit der Allgegenwart Gottes, die passte gut dazu, dass Gott wohin kommt. Aber die 2. haben wir ganz ausgelassen, wo es darum geht, wer darf denn überhaupt sich Gott nähern? Wer hat Zutritt zum Berg des Herrn? Was für Menschen dürfen den heiligen Boden betreten? Und jetzt verstehen wir, warum diese 2. Strophe dort steht. Eigentlich darf gar nicht jeder mit dabei sein, wenn Gott durch die Tore Jerusalems einzieht und wenn die Bundeslade auf den Berg Zion getragen wird. Da haben sich ja die Menschen in Scharen um die Lade gedrängt. Jeder wollte an der Prozession teilnehmen. Jeder will ein Stück von dem Segen abkriegen, den Gott mitbringt. Aber David sagt, wenn du nicht so lebst, wie Gott es möchte, kann er dich nicht segnen. David wird ganz konkret, er spricht von unschuldigen Händen, von einem reinen Gewissen, von Herzen ohne Falschheit, von Lippen, die nicht lügen. Nicht wahr? In so einer Prozession, da kann man sich irgendwie unbemerkt durchschmuggeln, durch das Stadttor und auf den Zionsberg, obwohl man eigentlich dort gar nichts verloren hat, weil man mit Gott gar nichts am Hut hat. Und die anderen wissen vielleicht gar nichts von meinem Geiz, von meiner Hartherzigkeit, von meinem doppelbödigen Leben. Und ich denke, weil ich in der Nähe der Bundeslade stehe, wird Gott mich segnen. Nein, wird er nicht. Gott ist kein Automat, wo man oben das Geldstück einwirft und unten kommt das Gewünschte zum Vorschein. Wer hat Zutritt zum Berg des Herrn? Was für Menschen dürfen den heiligen Boden betreten? Nur Menschen, die unschuldige Hände und ein reines Gewissen haben. Das ist die Voraussetzung, dass man wirklich das hat von der Ankunft Gottes, dass er mir nicht zum Gericht kommt, sondern zum Segen. Aber ich dachte, war denn David selber so ein Mann mit unschuldigen Händen, mit reinem Gewissen? Hatte der immer unschuldige Hände, immer ein reines Gewissen? Nein, leider nein. Wir müssen nur an die Bathseba- und Uriah-Geschichte denken, diese düstere Ehebruch- und Mordgeschichte. Aber wissen Sie, David hat sich danach nicht einfach unters Volk geschmuggelt, unter die fromme Menge. Er hat nicht so mir nichts, dir nichts, sich auf den heiligen Berg gestellt, als wäre nichts gewesen. David hat Gott um Vergebung gebeten. David hat Gott gewissermaßen erstmal ganz persönlich seine Lebenstür geöffnet. Und deswegen war er nachher auch wieder berechtigt, auf dem Berg Zion Gott anzubeten. Wer das tut, sich persönlich Gott öffnen, der macht Gott Freude. Da überschüttet Gott ihn mit Gnade. Da segnet er uns ums Leben gern. Unsere unschuldigen Hände sind in Wirklichkeit oft unschuldig gemachte Hände, weil Gott uns vergeben muss. Unser reines Gewissen ist in Wirklichkeit oft ein gereinigtes Gewissen. Wo wir Gott die schuldigen Hände bringen, da macht er sie unschuldig. Wo wir Gott unser belastetes Gewissen bringen, da entlastet er es. Und das ist dann in Ordnung. Dann haben wir reine Hände, dann haben wir ein reines Gewissen. Dann dürfen wir auf den heiligen Berg gehen. Dann sind wir dort willkommen, dann können wir die Nähe Gottes genießen und werden seine Hilfe erfahren. Und jetzt noch das Dritte zu unserem Adventslied, Macht hoch die Tür, das Letzte, was ich noch zeigen will, die fünfte Strophe. Komm, o mein Heiland, Jesus Christ. Haben Sie gemerkt, da ändert sich was. Plötzlich ist die Struktur anders. Bisher wurden Aussagen über Gott gemacht. Er, der König, der Herr der Herrlichkeit, zieht ein. Er ist gerecht, ein Helfer wert. Und jetzt plötzlich am Ende des Liedes wird Gott direkt angesprochen. Komm, o mein Heiland, Jesus Christ, meins Herzenstür, die offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein. Hier haben wir sie, die ganz persönliche Beziehung, auf die letztlich alles ankommt. Ein Gebet. Das menschliche Herz ist der entscheidende Raum, dessen Türen sich öffnen müssen und in den Gott einziehen muss. Nicht die Tore des Tempels, nicht die Türen des weißen Saals im Volkshaus. Nein, die Tür zu meinem und deinem Leben. Und jetzt gehen wir, und das ist wirklich der allerletzte Gedanke, ein letztes Mal zu Psalm 24 zurück. Und zwar zum Schluss des Psalms. Öffnet euch weit, ihr Tore. Dazu werden sie aufgefordert. Und sie fragen zurück, wer ist dieser mächtige König? Und sie hören die Antwort, es ist der Herr. Ja, und jetzt? Wie reagieren die Tore? Werden sie sich öffnen? Merken Sie, irgendwie fehlt da was am Schluss des Psalms. Irgendwie erwartet man, dass jetzt die Reaktion der Tore genannt wird, aber sie kommt nicht, wir erfahren sie nicht. Natürlich, man kann sagen, damals, als die Bundeslade nach Jerusalem gebracht wurde, haben sich die Tore geöffnet. Aber David berichtet nichts davon. Am kritischen Punkt, wo sich entscheidet, ob der Segen in die Stadt einziehen darf oder nicht, am kritischen Punkt bricht der Psalm ab. Open End. Sozusagen. Der Ball wird an den weitergereicht, der den Psalm hört, der ihn singt, der ihn betet. Wie reagierst du? Wirst du dich öffnen oder bleibst du verschlossen? Ich finde diesen offenen Schluss großartig. Er lädt uns alle dazu ein, den Sack zuzubinden, Gott einzulassen und ganz persönlich mit ihm Advent zu feiern. Jetzt möchte ich noch beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du so viele Male in unsere Welt gekommen bist, in vielerlei Gestalt, mit vielen Machtbeweisen, mit vielen Beweisen deiner Liebe. Aber am allermeisten freuen wir uns, dass du zu Weihnachten gekommen bist, in Gestalt eines Menschen, so dass wir dich greifen können, dass wir dich hören und sehen können. Danke, dass du diesen Weg gegangen bist, diese Ankunft gewählt hast. Und da ist der Wendepunkt für die ganze Geschichte der Welt und auch für unsere persönliche Geschichte. Wenn du nicht gekommen wärst, dann hätten wir diesen Ort der Vergebung nicht. Dann könnte unser Leben nicht neu werden. Aber weil du gekommen bist, können wir anfangen, uns an dich zu halten, dir zu vertrauen. Und dann bist du unser Retter, unser Helfer, unsere Grundlage, unser Ziel. Ich bitte dich, dass wir gerade jetzt in diesen Festtagen doch die Freude über deine Ankunft vor Augen und im Herzen haben und dass sie uns füllt und dass sie uns prägt. Amen.